du hast in San Francisco in manchen Stadtgebieten Zeltstädte mit Obdachlosen, an denen selbstfahrende Taxis vorbeifahren.
Eigentlich versucht der Trump tatsächlich einen Mittelweg. Er will auf der einen Seite Millionen Menschen deportieren, aber auf der anderen Seite bei diesem H1B, bei diesem Arbeitsvisum, Lockerungen schaffen.
Elon Musk, der unfassbar reich ist, den kannst du nicht strafen in einer Art und Weise, dass es ihm wehtut.
Also wer gibt vor, was Wahrheit ist?
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Heute widmen wir uns speziell den Tech-Tycoonen, denn nicht nur Donald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück, sondern auch Elon Musk, Chef von Tesla, X und SpaceX, der kommt mit ihm mit. Und auch ein anderer Tech-Tycoon nähert sich plötzlich dem designierten US-Präsidenten an. Hatte Trump Facebook-Boss Mark Zuckerberg nach der Präsidentschaftswahl 2020 noch mit lebenslangem Gefängnis bedroht und gesagt, er werde Facebook zerschlagen, will Zuckerberg nun Fact-Checking ganz im Sinne Trumps abschaffen und die vermeintliche Zensur auf der Plattform bekämpfen. Kritiker von links bis ganz rechts sprechen bereits von einer Oligarchie, ein Kofferwort aus Bro, also Brother, Kumpel, und Oligarchie, der Herrschaft einer kleinen, elitären, privilegierten Gruppe. Welche Deals da wohl im Hintergrund laufen? Was bedeutet das für den Technologiewettlauf mit China? Und bleiben die Tech-Ambitionen genauso wie die Autoindustrie Europas nun auf der Strecke? Herzlich willkommen bei Lookout. Mein Name ist Eva Weißenberger und wir nehmen diese Folge eine Woche vor der Inauguration Donald Trumps zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten auf. Dazu habe ich wie immer zwei hochkompetente Gäste eingeladen. Patrick Swanson führt das KI-Beratungsunternehmen Verso in San Francisco. Du warst zuvor Social-Media-Chef der Zeit im Bild und bist dann mit einem Journalismus-Fellowship nach Stanford gegangen. Das ist eine Elite-Universität in Kalifornien, in Silicon Valley. Das ist die Uni, an der sich die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin kennengelernt haben, aber auch Bill Hewlett und Dave Packard, also an den Namen sieht man schon, welche Firma da herausgekommen ist. Es ist also die Kaderschmiede des Silicon Valley. Schön, dass du nach Wien gekommen bist, Patrick.
Danke, Eva. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf.
Und Daniel Swaraschinski leitet die Innovationsabteilung der Außenwirtschaft Austria. Und auch du warst in San Francisco und zwar bis zum vergangenen Sommer warst du WKÖ-Wirtschaftsdelegierter eben in San Francisco und genau für die Themen, über die wir heute sprechen, zuständig. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Eva. Freue mich auch, da zu sein.
Kalifornien galt immer als sehr liberal. Wie wird denn da diese Wendung hin zu Trump in Trumps Lager aufgenommen? Man muss ja auch bedenken, dass auch die Chefs von Amazon, OpenAI und sogar von Apple jetzt große Summen für die Amtseinführung Donald Trumps spenden.
Ja, die spenden jetzt alle Millionen. Das machen die natürlich jetzt nicht nur aus irgendwelchen ideologischen Gründen, weil sie glauben, dass Donald Trump sehr super ist. Sie machen das, weil es Geschäftsleute sind und die haben ein Businessinteresse. Vor allem muss man jetzt einmal sagen, dass Kalifornien tatsächlich sehr liberal ist und wir unterscheiden müssen zwischen der Bevölkerung in Kalifornien, da leben ja auch viele Mittelklasse, normale Menschen, und diesen Tech-Milliardären, die ihre Unternehmen vertreten. Und wir sehen jetzt eben bei diesen CEOs, bei Zuckerberg, bei Musk, bei diesen Leuten, dass die sich jetzt anpassen an diese neue Regierung, die bald ins Amt kommt in den USA. Wir sehen das bei den Spenden für die Amtseinführung. Man sieht das bei Musk schon länger, der ja ganz, ganz aktiv und auch durchaus radikal aktiv geworden ist im Wahlkampf für Donald Trump. Und Mark Zuckerberg, der jetzt kürzlich eben bekannt gibt, das Fact-Checking endet bei Facebook. Wir sind jetzt nicht mehr woke, wir machen nicht mehr diese ganzen Diversity-Initiativen, sondern wir haben jetzt, das hat er kürzlich in einem Podcast gesagt, mehr maskuline Energie in unserem Unternehmen. Das heißt, das bedeutet wirklich jetzt eine Anpassung an die Politik, aber auch, glaube ich, an eine gefühlte Zeitenwende kulturell in den USA. Und das steht im krassen Gegensatz dazu, wie man das Silicon Valley normalerweise wahrnimmt. Weil man glaubt, im Silicon Valley sind diese ganzen sehr liberalen, zukunftsgewandten Tech-Firmen. Und es gibt einen riesigen Unterschied zwischen der Belegschaft in den Unternehmen, die sind tatsächlich sehr liberal, und die Bosse, die CEOs, und die sind Opportunisten. Und die sagen, wir wollen uns anpassen an diese neue Regierung. Ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn Kamala Harris jetzt ins Amt gewählt worden wäre, dann würden wir jetzt sehr viel hören dazu, was Facebook alles machen wird in Zukunft dafür, dass das inklusiv wird.
Und dass es mehr Female Power gibt, weil ganz spannend finde ich, also wusste ich noch nicht, mehr maskuline Energie in den Tech-Konzernen. Man dachte ja, das sind nur junge, weiße Männer und also da braucht man nicht viel mehr maskuline Energie. Da gibt es schon genug Testosteron. Interessant, dass dass man das jetzt auch noch pushen will. Was versprechen sich denn diese Tech-Tycoone ganz konkret von Trump?
Ich glaube, Trump steht auch für eine große Deregulierung und für Wirtschaftsförderung. Das bedeutet, es steht ja hinter Trump eine grundsätzlich republikanische Regierung. Das bedeutet, und Republikaner haben immer schon in jeden Amtsperioden genau in diese Kerbe geschlagen. Und so wie Patrick gerade gesagt hat, es geht um Opportunitäten schaffen. Und was Trump auf jeden Fall, oder was man von Trump inzwischen kennt, ist, dass er Loyalität und frühe Loyalität belohnt. Und deswegen geht man, glaube ich, auch schon so früh zu ihm, um de facto Lobbying zu betreiben und die eigenen Interessen zu positionieren. Es gibt ja auch einige Bereiche, in denen die Firmen nach wie vor sehr kritisch und sehr vorsichtig sind gegenüber der Trump-Regierung, sei es zum Beispiel das ganze Thema Talente und Migration, weil die großen Technologiefirmen sind auf Top-Talente aus den unterschiedlichsten Ländern weltweit abhängig. Und da sind sie natürlich im direkten Konflikt mit einer Trump-Regierung oder mit den Aussagen zum Beispiel zumindest, die da Trump bisher getätigt hat. Und ich glaube, sie erhoffen sich aber durch so Zugpferde wie einen Elon Musk, der sozusagen an der Seite von Trump steht, dass der Trump rechtzeitig einflüstern kann, welche Themen dort wirklich relevant sind und wie man auch die Firmen wettbewerbsfähig halten kann.
Können wir gleich kurz das Thema mit diesem Fachkräftevisum erklären? Das Lustige ist ja, dass dieses Visum auch Elon Musk, der eigentlich Südafrikaner ist, ins Land gebracht hat. Und da gibt es jetzt einen großen Streit zwischen den Tech-Befürwortern Trumps und seinen Unterstützern und auf der anderen Seite den sehr rechtsstehenden Wählern und ehemaligen Beratern Trumps, die eben von dieser MAGA-Bewegung kommen und sehr ausländerfeindlich sind und die total dagegen sind. Was ist da los?
Ja, da sieht man jetzt eine Spaltung in diesem Trump-Lager. Auf der einen Seite haben wir die ganz radikalen MAGA-Anhänger, die Donald Trump gewählt haben, weil er versprochen hat, wenn ich Präsident werde, dann haben wir keine Migration mehr in die USA. Und auf der anderen Seite haben wir diese Tech-Unternehmen, Elon Musk als Symbolfigur. Und die sagen, wir sind so angewiesen auf Talent aus unterschiedlichen Ländern. Sehr viele Menschen mit diesen Visas kommen aus China, aus Indien. Und wir können gar nicht operieren. Wir sind nicht wettbewerbsfähig, wenn wir das nicht haben. Und das sorgt jetzt für diese Kluft erstmals für wirklich eine Spaltung. Und die werden wir noch öfter sehen in den nächsten 4 Jahren. Zwischen unterschiedlichen Teilen dieser Trump-Bewegung, die sich jetzt im Wahlkampf relativ gut vereinen lassen. Aber wenn es dann ans Regieren geht, dann wird das natürlich heikel. Und das sehr Spannende ist, jetzt haben wir das erste Mal gesehen, wenn es geht zwischen den Tech-Visas auf der einen Seite und der MAGA-Bewegung, die sagt keine Migration auf der anderen Seite, hat Trump sich jetzt in diesem Fall auf die Seite der Tech-Milliardäre gestellt und gesagt, nein, wir brauchen das, wir brauchen the best people on earth, die sollen zu uns kommen. Ob das jedes Mal so sein wird, weiß ich nicht, aber man sieht schon, was das für Spannungen hervorruft und das wird total interessant sein zu beobachten, weil es wird nicht das einzige Mal sein, dass diese Interessen im Widerspruch stehen. Aber der Hintergrund ist eben, Tech-Firmen brauchen, die wollen die besten Leute der Welt haben und da gibt es natürlich Leute, die sich online aufregen, jetzt aus der MAGA-Bewegung und sagen, ja, warum nehmt ihr keine Amerikaner? Warum nehmt sie nicht mich aus Michigan? Könnt ihr mich anheuern?
Und die Antwort ist, weil du nicht so gut programmieren kannst wie ein Inder, ein Japaner oder ein Mensch aus Südafrika.
Richtig,
eben zum Beispiel.
Das ist eine Bildungsfrage.
Möglicherweise, so. Ja, genau.
Das hat Elon Musk ja sogar schon auf Twitter auch gepostet, dass er gesagt hat, die Amerikaner sind nicht gut genug. Nicht genug gute Amerikaner gibt es, um die Stellen und die Bedürfnisse zu füllen. Deswegen gibt es ja eigentlich so einen Versuch, der Trump tatsächlich einen Mittelweg. Er will auf der einen Seite Millionen Menschen deportieren, aber auf der anderen Seite bei diesem H1B, bei diesem Arbeitsvisum Lockerungen schaffen.
Der ehemalige Chefstratege von Donald Trump, Steve Bannon, hat jetzt angekündigt, er werde Musk noch bis zur Inauguration davonjagen. Das ist, wie gesagt, ab der Aufnahme dieser Sendung noch eine Woche. Mark Zuckerberg hat in seinem Video, das du schon angesprochen hast, Patrick, ja noch einen Grund genannt, warum er jetzt Trump unterstützt. Denn der Digital Services Act der EU ist in einem großen Dorn im Auge. Er findet, das schränkt einfach die Meinungsfreiheit ein. Er wittert da sogar Zensur. Wir Europäer sehen das ein bisschen anders. Kannst du mal erklären, was da der Streit ist?
Ja, es geht darum, was diese großen, gigantisch großen Plattformen dürfen, was sie für Produkte anbieten und auch wie sie den Diskurs letztlich moderieren und steuern. In Europa gibt es eine ganz klare Haltung der EU und auch vieler Regierungen dazu, die sagen, nein, wir wollen zum Beispiel kein Hate Speech auf diesen Plattformen haben, wir müssen schauen, dass das gescheit moderiert ist. In den USA gibt es da grundsätzlich schon einen anderen Anspruch, weil das First Amendment sehr, sehr breite Auslegung von Meinungsfreiheit sichert. Das heißt,
also muss man dazu sagen, man kennt es eh aus den Fernsehserien und den Filmen, das ist der erste Verfassungszusatz, genau. Und der garantiert nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch die Religionsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und ist für Amerikaner einfach ganz eng verbunden mit ihrer Verfassung eben. Auch wir halten natürlich die Meinungsfreiheit hoch, aber wir betonen sie nicht ständig und nicht jeder Volksschüler spricht ständig von der Meinungsfreiheit.
Das ist der Unterschied. Genau. Und da gibt es schon einmal dieses Spannungsverhältnis. Und dann ist das natürlich auch so, dass es sehr hohe Strafen gibt in der EU für Unternehmen, die da verstoßen, wie Meta zum Beispiel. Zuckerberg sagt jetzt, das ist nicht in Ordnung. Das ist sehr nervig. Und wir finden das eigentlich auch eine unzulässige Einschränkung von dem, was auf unserer Plattform gesagt wird. Und wir wissen schon von früher, dass Zuckerberg eigentlich schon eher auf dieser radikaleren Meinungsfreiheitsseite steht, als jetzt auf der Content-Moderation-Regulierungsseite. Er wünscht sich jetzt, dass die EU ihn in Ruhe lässt und diese anderen Tech-Unternehmen und wünscht sich, dass Donald Trump das macht. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, weil Donald Trump hat schon gezeigt, er ist offen, große Streitigkeiten hier auszutragen, Notfallsstreitigkeiten mit der EU. Er legt sich mit allen möglichen Leuten an, warum nicht mit der EU? Und das ist sicher Teil dieses Lobbyings, dass Zuckerberg sich denkt, wenn Trump auf meiner Seite ist, dann können wir der EU ausrichten, lasst uns in Ruhe mit diesen ganzen Gesetzen, dann machen wir hier, was wir wollen. Und ich glaube, das ist die Strategie dahinter. Und dann werden wir aber in weiterer Folge natürlich schon mehr Hassrede, mehr von diesen ganzen Dingen auf diesen Plattformen sehen.
Was sagst du, Daniel? Du bist ja als Wirtschaftsdelegierter, zur Hälfte Diplomat, zur Hälfte Unternehmensberater. Wird Trump da durchkommen mit diesem Ansinnen?
Ich glaube, das ist ein extrem komplexes Thema und ich glaube, dass die EU grundsätzlich mit dem Digital Services und Digital Markets Act sich sowieso extrem weit rausgelehnt hat. Weil Patrick, du hast ja auch erwähnt, die extrem hohen Strafen, wir reden da von 6% des Jahres, globalen Jahresumsatzes einer Technologiefirma. Das heißt, da reden wir ja bei Meta oder bei Apple von 10, 15, 20 Milliarden Dollar, die dort an Strafen auch teilweise auch schon verhängt wurden. So einen Eingriff von einer Regierung auf Unternehmen hat es eigentlich in der Form noch nicht gegeben. Und da sieht man aber auch durch die Nähe der Tech-Firmen oder der Tech-CEOs zu Trump jetzt, dass man sich da wirklich verspricht, dass die geballte Masse der USA sozusagen da sich dagegen anlehnt. Ja, das ist extrem schwierig zu sagen, wie die EU auf die ist es, glaube ich, jetzt nicht gewohnt, dass man ihr entgegentritt, weil die EU ja auch damit argumentiert, dass sie sagt, wir vertreten ja hier die richtigen Werte. Wir wollen ja, dass eben Menschen nicht beschimpft werden oder mehr Gleichberechtigung und. Also wir haben ja auch irgendwo ein Wertargumentarium, was eben im krassen Gegensatz zu dem schon bereits auch angesprochenen Weltbild, was die Amerikaner dagegen setzt. Also es ist ganz schwer zu sagen, in welche Richtung da Trump überhaupt schlagen müsste, um sich da dagegen zu lehnen. Ich glaube, das ist wirklich nicht abschätzbar.
Es gibt eine Sache, die auch, finde ich, interessant ist in dem Zusammenhang, nämlich, wie du richtig sagst, es geht dann um den globalen Jahresumsatz, den die Unternehmen haben, gibt sehr hohe Strafen. Der globale Jahresumsatz, den die Unternehmen haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, X als Plattform, die Elon Musk ja jetzt gehört, das ist eine Plattform, die keinen wahnsinnig hoch, also schon vergleichsweise hoch, aber nicht so hoch wie Meta einen Jahresumsatz hat, aber sie gehört Elon Musk, der unfassbar reich ist. Den kannst du nicht strafen in einer Art und Weise, dass es ihm wehtut. Weil auch wenn du 10% vom X-Jahresumsatz ihn irgendwie strafst, der Mann hat aber Milliarden. Das heißt, du kannst deswegen ihm nicht das Fürchten lehren. Und das ist schon ein interessanter Gegensatz, den er halt hat, too rich to care, weil du X zum Beispiel seine Plattform nicht wirklich mit solchen Strafen in den Griff bekommen kannst.
Aber da gibt es ja in der EU-Kommission jetzt Überlegungen, dass man eben nicht nur diese eine Firma, eben X in dem Fall, die eine Plattform heranzieht für diese Strafe, sondern das Gesamtvermögen des Eigentümers, in dem Fall des reichsten Mannes der Welt. Da sind 6% wahrscheinlich schon eine wahnsinnig gewaltige Summe und gleichzeitig niemand wird so reich, wenn ihm Geld nicht wichtig ist. Also auch da, natürlich. Also 6% von seinem gesamten Vermögen, ich glaube, der wird Amok laufen.
Und das wäre wirklich eine ganz neue Ebene, auch wenn man sagt, jetzt geht man aufs private Vermögen letztlich dieser Eigentümer. Aber wie würde man Elon Musk regulieren können? Das ist eine Frage, die sich stellt in Systemen, die so wahnsinnig viel Platz haben für Geld in der Politik, wie die USA das haben. Das haben wir jetzt nicht nur bei Content-Regulierung, das hat man genauso bei allen wirtschaftlichen Fragen. Wie tun wir, wenn jemand so reich ist, dass er sich so wahnsinnig viel politischen Einfluss kaufen kann? Und wie reguliert man das richtig? Und die USA sind da momentan auf der ganz krassen Seite dessen, dass man das halt erlaubt.
Nun gibt es aber auch Europäerinnen und Europäer, die sagen, dieses Fact-Checking, so gut hat das auch nicht funktioniert bisher, und sagen, das, was Zuckerberg da jetzt will, diese Community Notes, so wie bei X, also dass sich die Community selbst kontrolliert und selbst die Fakten checkt und dann das, was sich durchsetzt, wird schon richtig sein. Das ist doch gar nicht so schlecht. Man muss ja nur schauen zu Wikipedia. Das funktioniert genauso. Und Wikipedia ist ausgerechnet die Plattform, die ein gewisser Donald Trump jetzt auch zu Fall bringen will. Also was ist so schlimm dran an dem, was Mark Zuckerberg jetzt vorhat?
Also ich würde sagen, ich finde diese Fact-Checking-Initiative nicht schlecht. Ich finde die Community Notes bei X auch gar nicht schlecht. Ich finde, dass es eigentlich ein recht vernünftiges System ist. Es ist zu langsam und das ist immer das Problem bei Falschmeldungen, weil bis die sich verbreiten und dann kommen 2 Stunden später die Community Notes, ist schon zu viel Schaden passiert. Aber das war bei den Fact-Checks nicht anders. Ich glaube grundsätzlich die Idee zu sagen, wir haben eine Plattform mit 2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern wie Facebook und dann werden wir alles, was da geschrieben wird, einem Faktencheck unterziehen, ist absurd. Das geht nicht. Das geht einfach quantitativ nicht. Und ich glaube, dass diese Fact-Checking-Initiative deswegen auch vielleicht nett war. Ich glaube, das war vor allem auch eine Lobbying-Aufgabe, die Facebook betrieben hat, nach Cambridge Analytica, nach der ersten Wahl von Donald Trump. Aber das hat mir keinen erkenntlichen Mehrwert gebracht. Und deswegen tut es mir leid darum. Ich glaube, dass Fact-Checking wichtig ist und dass wir natürlich einen Diskurs haben wollen, der faktenbasiert ist. Aber ich sehe nicht, dass diese konkrete Änderung das Problem ist. Aber das ist Teil von dieser großen Symbolik, die da jetzt halt passiert, wo Zuckerberg sagt, weg mit der Diversität, weg mit der Inklusion, weg mit den Fakten, Donald Trump. Aber das muss jetzt nicht schlecht sein. Und ich fand eigentlich immer, ich finde das auch in Europa bei diesen Gesetzen, die Idee, dass jemand in irgendeiner Form das Wahrheitsministerium spielt und sagt, wir sind die neutralen Bewerter dessen, was richtig und was falsch ist, hat so was subtil Autoritäres auch, wo man auch vorsichtig sein muss, finde ich.
Ja, man darf nicht vergessen, natürlich es gibt vielleicht manche Aussagen, die klar falsch sind, aber es gibt natürlich, der Großteil der Sachen, die man sagt, sind natürlich sehr subjektiv. Das heißt, wo beginnen die Fakten? Wir reden jetzt, ohne zu philosophisch werden zu wollen, aber es ist natürlich schon die Frage nach, wann beginnt Wahrheit, was sind Fakten, was ist Subjektivität und so weiter. Also wer gibt vor, was Wahrheit ist? Und ich glaube, jetzt nicht weiter schnell weiterspringen zu wollen, aber auch bei dem Thema KI und Werte von KI und welche Informationen man aus der KI herausbekommt, ist die große Frage nach, was sind die richtigen Informationen, was sind die richtigen Werte?
Und da werden wir noch große Diskussionen erleben drüber, vor allem auch in der Trump-Regierung, wie wir mit KI und der Idee von Objektivität umgehen.
Ja. Um jetzt eben an das anzuschließen, was du gesagt hast, Daniel, durchaus auch philosophisch. Wir sind natürlich auch in diesem Podcast auf der Suche nach der Wahrheit, wissend, dass es die absolute Wahrheit gar nicht gibt. Aber deswegen bringe ich jetzt auch noch ein Argument pro Mark Zuckerberg ein. Es stimmt ja auch, dass mehr rechte Seiten als Seiten und Inhalte der politischen Mitte und linke Inhalte gefact-checkt werden und auch wurden von Facebook. Woran liegt das eigentlich?
Naja, man sagt, die journalistische Sicht der Dinge wäre, die lügen halt mehr. Donald Trump zum Beispiel. Da gab es bei der Washington Post einen großen Zähler, wo mitgezählt worden ist, wie oft er die Unwahrheit gesagt hat. Und es sind Tausende, man verliert den Überblick. Und da gibt's halt mehr zu fact-checken. Das stimmt. Das bringt uns aber in eine merkwürdige Erklärungsnot, weil natürlich auch subjektives Publikum ein Bild, das ein Ungleichgewicht entsteht. Warum fact-checken die immer die eine Seite und nicht die andere? Und wir haben auch ehrlicherweise Grund zu denken, dass das nicht so ganz ausgewogen war und ernst genommen wird. Es gibt eine riesige Diskussion in den USA darüber, wie es passieren konnte, dass wir erst im Sommer 2024 verstanden haben, dass Joe Biden vielleicht ein bisschen alt ist dafür, wieder als Präsidentschaftskandidat anzutreten und dass Medien da nicht genauer hingeschaut haben. Ist das ausgewogen? Hätte das vielleicht eine Art Faktenchecker auf Facebook sein sollen? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Und ich verstehe ganz viel davon, was wir als Vertrauenskrise im Journalismus haben, was wir als Vertrauenskrise in Fact-Checking auch haben, weil das wirklich den Eindruck erweckt, und das ist ein bisschen ein Teufelskreis, dass da halt bei einer Seite viel genauer hingeschaut wird. Andererseits ist es sehr super, wenn wir sagen, Donald Trump kann erzählen, was er will, Und wir faktchecken immer zwei Statements von Donald Trump und zwei Statements von einem anderen Kandidaten, auch wenn der 1000 falsche Sachen sagt. Ist auch nicht sauber. Aber ja, sehr schwierige Diskussion.
Und dann gibt's halt noch diesen Spruch, der ja auch irgendwie gültig ist. Wenn ich wissen will, ob es regnet, dann befrage ich nicht zwei Experten, wo der eine sagt, es regnet und der andere sagt, es regnet nicht, sondern ich mache das Fenster auf, halte die Hand raus und schaue, ob es regnet.
Richtig.
Jetzt gibt's ja noch einen anderen Vorwurf an Musk schon vor der Wahl, dass er schon seit einem Jahr, eineinhalb Jahren den Algorithmus zugunsten von Trump auf X manipuliert hätte. So, und er sagt jetzt, naja, ich habe ihn nicht manipuliert, ich habe einfach nur ausgeglichen, was vorher auf Twitter der linksliberale Bias war. Das habe ich einfach zu einem neutralen Mittelweg gemacht. Was stimmt denn hier nun?
Ich glaube, aber bin gespannt, was du da jetzt sagst, Daniel, über das. Ich glaube, dass das ein total unterschätzter Faktor jetzt in dieser Wahl war. Ich glaube, dass X und generell Elon Musks Mitmischen in diesem Wahlkampf einen gigantischen Unterschied gemacht hat und dass wir da schon erleben, so ein klassisches, ich kaufe mir meine Medien und ich habe jetzt riesigen Einfluss auf den politischen Diskurs. Das ist immer noch eine gigantisch große Plattform. Das ist immer noch eine Plattform, wo Politiker mitlesen, Journalistinnen und Journalisten mitlesen, andere Staatschefs natürlich auch mitlesen. Und diese
auch
Plattform
posten, nicht nur mitlesen, sondern auch das aktiv befüllen.
Richtig. Und diese Plattform hat jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass Elon Musk jetzt dauernd in Mar-a-Lago mit Donald Trump sitzt, diese Plattform ist jetzt mehr oder weniger angedockt an die US-Regierung. Was finde ich bemerkenswert ist, und das ist wirklich gefährlich. Ich finde, in diesen einzelnen Punkten hier kann man alles diskutieren. Sind Community Notes besser oder schlechter? Mhm. Aber das, was wir, glaube ich, kritisch hinterfragen müssen, ist diese wahnsinnige Machtkonzentration in den Händen von diesen einen Menschen. Wir haben X, wo er Donald Trump unterstützt. Und ich glaube, das hat einen riesigen Unterschied gemacht im Wahlkampf. Wir haben Tesla, wir haben SpaceX, hat total viele Regierungsverträge. Wir haben Starlink, das ukrainische Militär nützt. Und das ist alles Elon Musk. Und das kann man, glaube ich, als Demokratiebefürworter nicht uneingeschränkt gut finden, weil wir enden einfach wirklich bei so einer Art oligarchischen System. Und wer kontrolliert das noch? Also das finde ich schwierig, aber ich glaube, X hat eine riesige Rolle gespielt. Und ich glaube auch, wir werden sehen in den nächsten Jahren, dass das eine Art Plattform wird zur Verkündung von US-Regierungspolitik. Ich glaube, das wird sehr spannend werden.
Ich glaube, das ist sogar schon öffentlich auch von Elon Musk und dem zweiten Co-Leiter der Abteilung für effizientes Regieren.
Vivek Ramaswamy,
genau. Schon angekündigt worden, dass sie X nutzen werden, um transparent über das Arbeiten dieser Abteilung zu berichten und direkt und transparent. Also dieser Plattform noch mehr Macht geben. Und ich habe es mir angeschaut, es sind jetzt wieder 105 Millionen aktive User auf Twitter in den USA. Sagen wir, es gibt verschiedene Zahlen, 30-50% davon sollen meinetwegen fake sein. Da sind wir immer noch bei 50 Millionen Nutzern. Das heißt, ein gewaltiger Anteil auch der US-Bevölkerung, die, auch wenn sie hin und wieder mal reinschaut. Ich meine, ich verwende Twitter nicht besonders häufig, aber sogar ich selber bekomme immer wieder mal pro-republikanische Posts. Vielleicht, weil ich ja bei Trump immer wieder mal reinlese, weil ich ja interessiert bin, was er sagt. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich manchmal schon überrascht, was in meinem eigenen Feed vorgeht. Und es hat sich auch gezeigt, dass 80% der viralsten Tweets, oder jetzt sagt man nicht mehr Tweets, aber der Postings auf X waren eben einerseits pro-republikanisch, andererseits voller Desinformation. Also das hat sicherlich dazu beigetragen, wie die Wahl ausgegangen ist.
Also mein Feed in den Tagen vor der Wahl war voll mit Elon Musk. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen, die Plattform nutzen, zum Beispiel auch mit meiner Familie, mir erzählen, warum habe ich diese ganzen Musk-Postings? Und das ist belegt, weil er künstlich dafür sorgt, dass seine Tweets mehr auftauchen. Und das ist halt, also zu sagen, das ist jetzt hier die objektive Ausspielung von Nachrichten, ist auch ein Wahnsinn.
Also mir ist es sehr stark aufgefallen, am Morgen nach dem Attentat auf Trump letzten Sommer, wo er bei einem Wahlkampfauftritt angeschossen wurde, am nächsten Tag plötzlich hatte ich nur noch US-amerikanische Inhalte, die Solidaritätsadressen an Trump losgelassen haben, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und denen folge ich natürlich alle nicht. Ich kannte die alle bis zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ich habe mir dann schon überlegt, was macht das mit anderen Menschen, die zu diesen Themen überhaupt keinen Bezug haben. Und verändert sich dann deren politische Meinung auf Dauer? Ich glaube, um das alles besser verstehen zu können und besser einordnen zu können, müssen wir uns einmal kurz mit dem beschäftigen, was man die kalifornische Ideologie nennt. Daniel, du hast sehr lange in San Francisco gelebt und gearbeitet und hast genau mit diesen Menschen sehr viel zu tun gehabt. Was versteht man darunter? Wie sind die wirklich drauf und wie sind die politisch ideologisch drauf?
Traditionell ist Kalifornien sehr liberal und progressiv orientiert, wobei man muss da natürlich auch eben unterscheiden, vielleicht auch Nordkalifornien, Südkalifornien, das ist noch einmal ein bisschen unterschiedlich. Also San Francisco funktioniert anders wie Los Angeles. Und gerade wenn man aber oft über Kalifornien, glaube ich, nachdenkt, denkt man, also zumindest in unserer Branche, denkt man halt eher an Silicon Valley, an Nordkalifornien, an das Silicon Valley Mindset, an diesen Technologieenthusiasten, dass man glaubt, dass Technologie die Lösungen für alle unsere Probleme bringen wird, gepaart mit einer Kultur des Think Big, sich trauen, auch einmal an Moonshots zu glauben und Moonshots zu probieren.
Und gepaart auch mit der Hippie-Ideologie, die auch aus Kalifornien, aus San Francisco ursprünglich stammte. Und was kommt dann bei dieser Mischung raus?
Ja, ich glaube, es kommt eigentlich eine sehr offene, schnelle Bevölkerung, die sich sehr, sehr schnell anpasst, der eben Vielfalt, Diversität sehr wichtig ist, die auch sehr offen für Innovation ist. Also auch Nordkalifornien ist bekannt dafür, dass sie extrem hohe Adaptionsraten haben. Das heißt, sehr schnell die Ersten sind, die neue Technologien probieren. Und das ist eben dieses, ich glaube, das hat eben zu dieser Silicon Valley oder der Geburtsstätte der Innovation oder Technologie dort geführt, dass das einfach dafür bekannt ist.
Man muss dazu sagen, aber auch diese Tech-Mogule, die sind dann nicht mehr nur liberal, sondern eben libertär. Das ist dann der Ausfluss dieser kalifornischen Ideologie und die lehnen einfach quasi alle Eingriffe des Staates, die es in die Wirtschaft gibt, ab. Also auch wenn man bei uns liberal ist, dann erkennt man an, dass vielleicht die Polizei oder die Schule, dass da schon ein gewisser staatlicher Einfluss noch vonnöten wäre. Aber Libertäre sagen, der Staat kann quasi gar nichts. Wir müssen da möglichst viel abschaffen. Dann sind wir wirklich frei. Das ist so die Ideologie, die dort vorherrscht.
Man muss schon sagen, also bevor wir jetzt sagen, ich bin total auch der Meinung, Kalifornien hat viel dafür, diese Ideologie spricht, weil die wirklich wahnsinnig adaptiv ist. Radikaler, schneller Wandel passiert dauernd und wird umarmt, anstatt dass man ihn wegstößt. Das stimmt. Das hat schon auch seine Schattenseiten. Jetzt lebe ich in San Francisco seit 7 Monaten und seit 15 Monaten in Kalifornien ungefähr. Du hast in San Francisco in manchen Stadtgebieten Zeltstädte mit Obdachlosen, an denen selbstfahrende Taxis vorbeifahren. Das ist ein Bild, das ist unvorstellbar. Und diese Ungleichheit, die gibt's halt auch in dieser radikalen Form nur dort. Weil wenn ich halt sage, ich habe so viel Platz für Technologie und selbstfahrende Taxis, finde ich, sind total spannende Technologie, sind super. Und gleichzeitig aber ein Sozialsystem, wo ich nicht richtig zurechtkomme mit Menschen, die in der Gesellschaft irgendwie den Anschluss verlieren, dann lande ich bei ganz, ganz merkwürdigen Outcomes. Und deswegen gibt es schon auch viel Kritik an Kalifornien. Es gibt viel Kritik an Kalifornien wegen extrem hohen Wohnungspreisen. Es gibt Kritik an Kalifornien wegen fehlenden Sicherheitsnetzen. Und da kommen die auch selber noch nicht richtig damit zurecht. Das heißt, ich glaube, man kann sagen, der unternehmerische Teil funktioniert tadellos. Das ist unbestritten. Wahnsinnig viel Wertschöpfung. Politisch hat das seine Probleme auch.
Und dann muss man hier aber auch noch dazu sagen, dass du gerade deswegen dein Unternehmen in San Francisco gegründet hast, weil sich dort eben so große Chancen ergeben.
Das ist richtig.
Genau aufgrund dieser Ideologie.
Genau, weil ich glaube, dass deswegen, es wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen in Wien. Ich glaube, in San Francisco, erstens, wenn du im Bereich künstliche Intelligenz arbeitest und du willst da verstehen, was passiert in der Avantgarde quasi dieser Forschung, kannst du nur in San Francisco sein. Und der Grund, warum die alle da hinkommen, ist, weil es diese unglaubliche Anhäufung an Geld, an Talent, an Forschungskraft gibt, auch mit den Unis wie Stanford und Berkeley. Ich bin total froh, dass ich es mache und ich liebe auch San Francisco. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben diese ganz libertären Tech-Leute, Peter Thiel, sowas in die Richtung, die noch einmal eine andere Ideologie vertreten. Und da kommt ja auch der neue amerikanische Vizepräsident her, J.D. Vance, der ja auch Venture-Kapitalist war und unterschiedliche Sachen in dem Bereich gemacht hat.
Das sind Libertäre, die noch weiter gehen, die sagen, eigentlich die Demokratie steht einer guten wirtschaftlichen Entwicklung im Wege.
Richtig.
Unterm Strich.
Das ist es letztlich. Ja, genau. Und die auch Geld investieren dazu, diese politische Vision zu befördern.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie sich die Tech-Tycoone in die US-amerikanische Politik eingemischt haben und einmischen und auch eine Wahl beeinflusst haben. Musk will jetzt auch in der deutschen Politik mitmischen. Mhm. Er hat einen Kommentar in der Welt am Sonntag veröffentlicht, wo er sich für die AfD stark gemacht hat, gesagt hat, das ist die einzige Partei, die Deutschland retten kann. Er hat Alice Weidel, die AfD-Spitzenkandidatin für die deutsche Bundestagswahl, Ende Februar zu einem Space, also so einem Audio-Talk auf X eingeladen, sie dort interviewt, mit ihr ein Gespräch geführt. In beiden Fällen gab es in Deutschland einen Riesenaufschrei. Ist der eurer Meinung nach gerechtfertigt?
Ich glaube, absolut, weil es auch wieder eine Situation ist, die undenkbar war, dass sich jemand auf seiner Ebene so aktiv eigentlich in die vor allem europäische oder sogar noch nationalstaatliche, also deutsche Politik einmischt, muss man ja wirklich sagen. Ich glaube, aus Trumps Perspektive, erstens glaube ich, dass er wirklich jetzt in den höchsten Ebenen schwebt und auch gemerkt hat, was für einen Einfluss er üben kann in der US-Wahl und jetzt natürlich weiter analysiert, wo welche Partner, welche Länder für ihn besonders wichtig sind. Und man weiß, in Berlin gibt es die Gigafactory, dort gibt es auch einiges an Herausforderungen. Er will diese weiter ausbauen, das heißt, er braucht Deutschland auch als starken Partner, damit das weiter ein Zentrum für seine Expansion in Europa ist. Das heißt, er wird sich dort auch Gleichgesinnte suchen und versucht denen natürlich auch irgendwo fast als Kingmaker oder Queenmaker zu agieren. Und das ist natürlich schon eine Entwicklung, die sehr, sehr spannend ist.
Und die Ironie der Geschichte ist, dass die AfD massiv gegen diese große Fabrik von Tesla in Berlin-Brandenburg aufgetreten ist und dagegen gewettert hat. Und daran sieht man wohl, dass Musk da offensichtlich andere Interessen verfolgt, wohin so ein kleines lokales Ereignis, wäre es gegen meine Fabrik oder für meine Fabrik, eigentlich offensichtlich egal ist. Wir haben jetzt viel über die Plattformökonomie gesprochen, dass das natürlich große Interessen der Techmogule sind, aber eben Stichwort Tesla, Elon Musk, der hat große Interessen in der Automobilindustrie. Wie wird sich denn da sein Einfluss auf den US-Präsidenten, auf Europa, auf die deutsche und damit auch auf die österreichische Automobil- und Automobilzulieferindustrie auswirken?
Ich glaube, das ist generell ein sehr spannendes Thema, weil die E-Autos stehen natürlich schon im Großen und Ganzen für eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der Mobilität. Und da ist er nicht unbedingt auf einer Linie mit Trump, der mehr auf traditionelle und Energieformen setzt. Das wird sicherlich ein Spannungsfeld zwischen den beiden. Aber grundsätzlich für Elon Musk geht es darum, auch bei Teslas weiter noch stärker in die Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Der hat natürlich gemerkt, dass die chinesische Konkurrenz mit BYD und vielen, vielen anderen Anbietern im absoluten Markt untergräbt. Also in China hat er ja bereits 70-80%, glaube ich, der Marktanteile verloren gegenüber chinesischen Anbietern. Die exportieren zunehmend nach Europa. Und so ist eigentlich Tesla momentan ein bisschen in einer defensiven Position. Den Cybertruck kann man gut finden oder nicht, war jetzt aber kommerziell, glaube ich, auch kein besonders erfolgreiches Beispiel. Das heißt, die aktuelle Situation ist ja für Tesla schwierig auf der kommerziellen Seite. Die Aktie ging dennoch sehr, sehr weit nach oben, weil man sich halt erwartet, dass durch seine Nähe zum Präsidenten die Regulierungen in Zukunft noch stärker pro den Ausbau zum Beispiel der Infrastruktur für E-Autos sein wird, für den Einsatz von Batterietechnologien, die auch ein Produkt von Tesla sind und. Also ich glaube, dass Tesla sehr stark im Zentrum der Bemühungen von Elon Musk auch bei Doge sein wird, der dann Richtung Regulierungen natürlich gehen wird und die Regulierungen dementsprechend beeinflusst, dass die positiv sich auch entwickeln. Ich glaube auch, dass man bei Tesla die langfristige Vision nicht vergessen darf. Elon Musk weiß, glaube ich, dass er mit dem normalen E-Auto unter Anführungsstrich langfristig nicht gegen China angehen kann. Deswegen versucht er ja schon lange, die Autonomie bei den Autos umzusetzen. Jetzt hat er auch einen Tesla-Roboter umgesetzt. Und er will ja eigentlich nicht, dass Tesla als Automotive-Konzern gesehen wird, sondern als Technologiekonzern. Und da ist er natürlich schon ein bisschen in einer anderen Kerbe als die traditionellen Automotive-Hersteller.
Ich würde dazu gerne was sagen, nämlich zur Frage Tesla und China generell. Wir haben gesprochen über Elon Musk und die AfD. Und Elon Musk mischt sich in Großbritannien ein. Und in den USA ist er jetzt mehr oder weniger Teil der Regierung. Wann kommt denn ein Elon Musk-Post zur Politik in China? Das würde ich gern wissen. Hat er dazu auch eine Meinung oder ist das möglicherweise nicht am Horizont, weil da andere Geschäftsinteressen sind? Ich würde das gern wissen. Ich würde gern den Artikel lesen, wo er die Opposition in China oder nicht unterstützt. Das scheint dann doch interessant zu sein, dass das ein Thema ist, wo man nichts darüber hört. Und ich glaube, daraus kann man auch was lernen.
Ihr habt jetzt sehr viele interessante Themen angesprochen. Ich würde es gern der Reihe nach durchgehen. Das eine Thema ist eben die Regulierung in den USA, auch Steuererleichterungen, hast du ganz am Anfang auch angesprochen. Was wird denn das für die europäische Wirtschaft bedeuten? Kann es nicht sein, dass auch europäische Konzerne dann mehr in den USA investieren und sogar dorthin abwandern?
Ich glaube, man muss dazu sagen, dass es bereits sehr viele österreichische große Unternehmen aktiv sind in den USA und bereits dort produzieren. Das heißt, die haben auch bereits von Förderungen aus dem zum Beispiel Inflation Reduction Act, wenn die einmal durchgeschüttelt werden, die auch direkt profitieren. Diese Entwicklung ist natürlich gerade in
der... Ich muss sagen, der Inflation Reduction Act war noch von der Biden-Regierung eine Maßnahme. Also auch der ging ja in diese Richtung. Das haben wir auch schon in unserem Podcast öfter erwähnt. Es wäre schon anders gewesen unter Kamala Harris, aber gerade was diese Themen betrifft, gar nicht so anders.
Auf jeden Fall. Und auch da verspricht man sich eben sehr viel von Trump, der weiter ja Erleichterungen einführen will. Ich glaube, für die europäischen Firmen, also wir haben immer gesagt, schon vor vielen Jahren, die Großen sind schon da. Das heißt, es wird für die, eine republikanische Regierung ist für die österreichischen Firmen oder für europäische Firmen, die vor Ort sind, per se nicht schlecht, weil Steuererleichterungen für Firmen bedeuten auch immer ein besseres wirtschaftliches Umfeld für die, die schon da sind. Ich glaube aber, dass eine komplette Abwanderung, dass das für uns kein direktes Risiko ist. Ich glaube eher, dass die USA noch ein interessanterer Wirtschaftsort für unsere Exporte sein wird und nicht unbedingt als Abwanderungslocation.
Und zweites Thema, das du auch angesprochen hast, Trump will zurück zu Öl und Gas. Und bisher hatte man ja den Eindruck, dass diese Tech-Firmen alle so auf Sustainability, auf Eco-Friendliness setzen, eben auch Tesla, E-Mobilität. War das alles nur Show wie bei den Diversity-Programmen?
Möglicherweise. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, weil die ja teilweise da jetzt auch ökonomisch davon profitieren, dass sie zum Beispiel stark auf Solarenergie setzen. Ich glaube, es kommt halt irgendwo der Kipppunkt, wo das dann wirtschaftlich tatsächlich haltbar wird und dann macht man das weiter. Ich sehe eigentlich nicht am Horizont, dass die ihre Climate Pledges jetzt zurückrollen. Das würde mich überraschen. Dazu ist diese Sachlage auch, glaube ich, nicht ideologisch aufgeladen genug in der Form, wie es die Diversity-Sachen sind. Aber wir werden, was das betrifft, eine viel größere und schwierigere Themenlage vor uns haben, eben wegen diesem Wettrennen um künstliche Intelligenz, weil das wahnsinnig energieintensiv ist, die Datencenter zu bauen. Es gibt Berechnungen, die zeigen, dass diese Technologie, wenn wir sie die nächsten Jahre so weiter ausbauen, wie es geplant ist, einen echten Rückschlag bringen wird im Kampf gegen den Klimawandel. Da kann man dann argumentieren, das ist es wert, das sagen manche, aber da kommt noch viel auf uns zu durch diesen Energiehunger. Google plant, kleine Nuklearkraftwerke zu bauen, um diese Datencenter zu befeuern. Das heißt, wie diese CO2-Bilanz ausschauen wird von Google und Apple und Microsoft, das wird noch sehr spannend werden. Und ich denke, dass da dann möglicherweise mehr Flexibilität ist, vielleicht die CO2-Ziele doch nicht zu erreichen, könnte ich mir schon vorstellen.
Ich meine, fossile Brennstoffe haben natürlich einen kurzfristigen Win. Und ich glaube, für Trump geht es ja auch gerade darum, einerseits will er natürlich seiner Kernwählerschaft etwas zurückgeben. Da geht es ja auch um Industrien, die zerstört worden sind disruptiert worden sind. Auf der anderen Seite will er halt kurzfristige Wins. Das ist halt auch, glaube ich, ein sehr klassischer Charakterzug von ihm und zurück zu oder Stärkung fossiler Brennstoffe ist halt wieder ein kurzfristiger Win. Was man natürlich schon befürchtet ist, dass es durch dieses kurzfristige Denken die Investitionen, die natürlich jetzt schon in den letzten Jahren sehr stark in den Bereich nachhaltige Technologien bzw. erneuerbare Energien stattgefunden haben, dass die halt reduziert werden und damit halt generell die Innovation in dem Bereich auch Schäden trägt und weniger vorangeht. Und ich glaube, das ist auch für das Klima und für die Entwicklung in dem Bereich des Klimas schon ein großer Challenge und ein großes Problem.
Und man muss auch dazu sagen, dass Staaten wie Texas zum Beispiel, die sehr republikanisch sind und wo Mark Zuckerberg jetzt auch einen Teil seiner Mitarbeiter hinversetzen möchte, um auch Trump wieder zu gefallen, dass die halt bei der erneuerbaren Energie sehr begünstigt sind. Mhm. Da gibt's Wind, da gibt's auch Sonne.
Man hat nur nicht laut darüber geredet, aber Texas hat enorme Investitionen in nachhaltige Energien durchgeführt, weil eben die Konditionen so positiv sind. Nur dass die Story war viel besser, dass Texas ein Ölland ist und das halt besser zur Bevölkerung gepasst hat. Aber in Wahrheit hat auch dieser Bundesstaat extrem in erneuerbare Energien investiert.
Ich war, ganz kurze Anekdote, ich war vor 2 Jahren in Texas und habe dort besichtigt, die größte Bitcoin-Mining-Anlage der Welt. Das ist in Rockdale, Texas. Weiß nicht, ob es noch die größte ist. Damals war es die größte. Und der Grund, warum die das in Texas machen, ist eben, weil Energie so günstig ist. Über Bitcoin kann man sehr kontroversiell, kann man dazu stehen, wie man will. Aber das hat schon seine Gründe, dass sowas wie Datencenter und Serverfarmen und diese ganzen Dinge in Texas sind, weil man es günstig betreiben kann, weil es ein gutes regulatorisches Umfeld gibt und weil die Republikaner in Texas das natürlich auch einladen und die sagen, diese Technologie gehört zu uns. Hat aber eine bizarre Komponente, nämlich dass wenn das texanische energetische System, Stromsystem überladen ist, was hin und wieder passiert, dann zahlen die diese Bitcoin-Farmen dafür, dass die das abschalten, damit das Stromsystem nicht kollabiert.
Mhm. Merkwürdig. Weil man sagen muss, dass auch Kryptowährungen genauso wie KI extrem energieintensiv sind. Jetzt wollte ich noch das dritte Stichwort ansprechen, das vorhin gefallen ist, China. Wo stehen die USA und China da in ihrem Wettlauf um die Technologievorherrschaft?
Also ich glaube, das Thema Technologie könnte man jetzt sowieso einmal grundsätzlich auf das Thema künstliche Intelligenz vielleicht einmal reduzieren. Und da natürlich ein ganzer Rattenschwanz an Ökosystemthemen, also Hardware zu KI, Talent zu KI und. Auch IT-Infrastruktur wie 5G-Ausbau, auch all diese Themen haben natürlich, sind irgendwo ein Teilkomponent der Entwicklungen im KI-Bereich. Trump hatte ja bereits in seiner ersten Präsidentschaftsperiode einen Handelskrieg mit China, hat große Zölle eingeführt und Restriktionen eingeführt. Man erwartet, dass er weiterhin versuchen wird, die Stellung oder die Entwicklung von China in bestimmten Kerntechnologien zu hemmen, sei es das Thema KI, sei es Quantum Computing und. Man darf aber nicht vergessen, zum Beispiel der CHIPS Act in den USA, das war ein 280 Milliarden Dollar Förderprogramm, um die lokale oder nationale Mikrochip-Herstellung wieder anzufeuern. China hat in den letzten Jahr alleine 300 Milliarden in neue Technologien investiert. Das heißt, die werden zunehmend unabhängiger auch von USA-Zulieferern, teilweise auch von Taiwan. Das heißt, es ist egal, was Trump auf der einen Seite versucht, um China zu stören. China an sich von sich aus baut extreme Kapazitäten auf und holt sehr, sehr schnell auf. Viel von den Konflikten mit China werden in erster Linie mal Symbolwirkungen auch haben. Das heißt, er will zeigen, dass er wieder die USA schützt, dass er die USA zu Number One macht und America First und was auch immer. Aber in Wahrheit, glaube ich, ist China technologisch schon so weit. Also es ist, glaube ich, keine Frage mehr, ob sie aufholen werden, sondern wann. Und in bestimmten Sachen, Themen sind sie ja schon weiter. Zum Beispiel gibt es ja, man geschätzt, 300.000 Patente, die mit KI zusammenhängen. Und 60% davon wurden von chinesischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eingereicht und angemeldet. Davon nur 20-25% von den USA. Also da passiert unglaublich viel.
In San Francisco, in den AI Labs, ist China ein Riesenthema. Die interessieren sich sehr viel dafür, bauen wir diese Technologie, bauen wir Superintelligenz oder kommt das aus China, weil das eine nationale Sicherheitsfrage auch ist. Und da sind, wie du ganz richtig sagst, da ist China auch weiter, als man in Wahrheit denkt. Jetzt nur für den Bereich generative KI, ChatGPT. Mhm. Der Chef von Anthropic, das ist eine KI-Firma, hat kürzlich in einem Interview gesagt, wir machen jetzt Training Runs für unsere KI-Modelle, die kosten 10 Milliarden im Jahr und wir werden bald welche haben, die kosten so 100 Milliarden. Unvorstellbare Summen für gigantische KI-Modelle. In China ist kurz vor Weihnachten jetzt ein KI-Modell veröffentlicht worden, DeepSeek, die dritte Version, die ähnlich gut ist wie die Top-KI-Modelle aus den USA und das ist trainiert worden für ungefähr 6 Millionen Dollar. Das heißt, da sieht man, was die für algorithmische Verbesserungen haben, wie effizient die auch arbeiten, um sehr, sehr gute KI-Modelle zu erschaffen. Und ich glaube, wir werden da einen unfassbaren Wettkampf sehen, weil ja die möglichen Erträge so gigantisch sind daraus, die man erzielen kann, wenn man solche Modelle hat. Und ich glaube, die Idee, dass die USA da einen uneinholbaren Vorsprung haben, ist falsch.
In jeder Folge dieses Podcasts stelle ich dann zum Schluss die Frage an den Kollegen oder die Kollegin von der Außenwirtschaft Austria, wo bleibt Europa in diesem Spannungsfeld?
Ich glaube, die Frage, wo bleibt Europa, ist eine sehr, sehr große und wichtige Frage. Aktuell sind, glaube ich, nur 8 von den 100 größten Technologiefirmen kommen aus Europa. Das heißt, generell im Bereich der Technologie, vor allem auf dieser Ebene, da hinkt Europa ziemlich hinterher. Und aktuell hat Europa nach wie vor den Ruf, dass es hauptsächlich als Regulator agiert und weniger als Innovator. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Es gibt tolle Innovations- und Technologie-Hubs in Berlin, in Stockholm, in UK. Aber im Großen und Ganzen die großen Sprünge, Technologiesprünge, die unser Leben auch jeden Tag beeinflussen, kamen in den letzten Jahren aus USA und China.
Nach allem, was wir in der heutigen Folge gehört und gelernt haben, was heißt das denn für österreichische Unternehmen? Wie können Sie sich auf diese Situation einstellen?
Für unsere österreichischen Firmen, glaube ich, gibt es nach wie vor extrem viel Potenzial, weil wie man weiß, unsere Firmen sind dafür bekannt, dass sie eben ganz spezialisierte Nischenprodukte anbieten. Und die sind, sei es im Bereich zum Beispiel Sensorik, bei einem Zukunftsthema wie der autonome Mobilität, sei es im Bereich Energie und erneuerbare Energie, auch das ist natürlich ein Thema, das weiter aufgrund des hohen Energiebedarfs ein Riesenthema sein wird. Also ich glaube, dass die österreichischen Firmen in ihren Spezialgebieten, in ihren Nischen weiterhin Weltmeister bleiben werden, da hier nach wie vor hier sehr viel Potenzial besteht und wir uns vor diesen globalen Entwicklungen keine Sorgen machen müssen.
Zum Abschluss eine Frage an dich, Patrick. Was ist das Tollste daran, Unternehmer in San Francisco im Silicon Valley zu sein? Was könnte sich die heimische Wirtschaft, was könnten wir uns davon abschauen?
Man erfährt wahnsinnig viel Unterstützung. Ich habe das gemerkt, wie ich mein Unternehmen gegründet habe, dass in Österreich schon sehr schnell die Frage kommt, ja, was, wenn das nicht funktioniert? Was passiert dann? Wie gibt's dann musst du wieder einen Job suchen. Und in den USA, wenn du es erzählst, ist die erste Frage immer, okay, who can I introduce you to? Wem kann ich dich vorstellen? Eine Bekannte von mir hat das als Geschichte, das ist zum Abschluss jetzt vielleicht nicht, die sagt immer, wenn du sagst, ich möchte ein Restaurant am Mond eröffnen, und du erzählst es in Österreich, dann werden dir die Österreicher sagen, du bist der Trottel. Was ist los mit dir, du spinnst? Und in den USA, wenn du sagst, ich möchte ein Restaurant am Mond eröffnen, dann sagen die, oh, I actually know somebody who's been to the moon. Und das ist sozusagen der Unterschied. Es ist unmöglich, kommt sehr viel später ins Spiel.
Gut, dann hoffen wir, dass wir uns das abschauen, dass wir auch in Österreich die Dinge möglich machen und ein bisschen von dem kalifornischen Spirit auch zu uns bekommen. Vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da warst, Daniel.
Dankeschön.
Und gute Heimreise, Patrick.
Dankeschön.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn bitte und schreiben gleich jetzt einem Freund oder einer Freundin, dass er oder sie sich das unbedingt anhören soll. Lookout, Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend.